So, willkommen zurück. Schöne Grüße aus Krins, von unserem Winterkongress. Es geht weiter mit dem nächsten spannenden Vortrag. Klaus, den wir schon kennen von unserer Regie, der nimmt uns mit in eine Reise in die Vergangenheit. Er lässt Rheinfelden aufleben in einer früheren Zeit und nutzt dazu Artificial Intelligence, also die Vergangenheit kombiniert mit der Zukunft. Wir sind gespannt auf den nächsten Vortrag. Klaus, the stage is yours.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits jetzt zu diesem letzten Vortrag. Ich hoffe, die zu Hause ein bisschen früher eingestellt haben, mögen uns das verzeihen. Es war vorhin eine sehr politisch angeregte Diskussion mit den Piraten. Und jetzt stelle ich hoffentlich den Piraten ein bisschen die Show mit meiner Show. Aber es war alles gut und ich freue mich jetzt, euch mit auf eine kleine Zeitreise zu nehmen. Wir machen noch einen Zwischenstopp, bevor wir dann 2 Jahrhunderte zurückfahren. Den Zwischenstopp in die 80er, 90er Jahre. 1980 bin ich geboren und habe viel, wie wahrscheinlich die meisten hier drin oder die jetzt hier zuschauen, viel Zeit mit dem Computer verbracht, mit Computerspiele spielen. Aber es haben mir eben auch die kreativen Programme zugetan, wo man dann eben auch selber etwas machen konnte. Also die Zeichnungsprogramme. Wer kennt noch Deluxe Paint? Das war so ein Zeichnungsprogramm, wo man dann eben auch Animationen machen konnte. Und ich war da auch ein Fan von diesen Science-Fiction Raumschiff Enterprise, und da gab es immer so diese Leuchtboards und die Knöpfe, die geleuchtet haben und die Anzeigen. Und ich wollte mir das auch immer selber zusammenbauen und habe dann auch da schon in jungen Jahren gezeichnet und diese Animationen gemacht. Das heißt, die digitalisierte Welt hat auch später meinen beruflichen Werdegang stark geprägt. Ich habe mit relativ späten Jahren, also so in Mitte 30er, noch ein Studium gemacht in Basel und habe dann da auch meine Diplomarbeit mit Virtual Reality vollbracht. Virtual Reality, ja, vielleicht wenn man das so ein bisschen zusammenfassen will, das sind computergenerierte Bilder. Man zieht eine VR-Brille an und ist dann in dieser Immersion drin, wo man dann quasi rundum, wo auch immer, dass man hinguckt, dann diese Bilder sieht und sich halt eben in einer anderen Welt bewegen kann, obwohl man physisch immer noch in dieser Welt ist. Und ihr merkt schon, das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Thema, warum mich dieses Virtual Reality interessiert, weil man eben auch damit ein bisschen in der Zeit reisen kann. Ich lasse die Frage aber auch gerne offen, ist Virtual Reality die totale Immersion? Weil viele Leute, da habe ich auch immer wieder Feedback bekommen, die sagen, ja, ja, aber das ist ja so ein bisschen so und so und so. Ich glaube, wichtig ist, dass man das Thema adressiert und auch sich auseinandersetzt, was sind die psychologischen Momente, warum passiert da was mit uns, wenn wir in solche Welten eintauchen. Ich habe dann nach meinem Studium ein paar solche Arbeiten gemacht und auch immer Gelegenheiten gesucht, wo ich diese VR-Applikationen zeigen konnte an dem interessierten Publikum. Und da war dann eben auch 2017 so eine Kulturnacht in unserer Stadt. Und ich habe dann da eine Arbeit gezeigt und da ist dann die lokale Tourismusfachfrau, die auch den Tourismus bei uns leitet, auf mich zugekommen und hat gesagt, Klaus, das ist super, das gefällt mir. Wir feiern jetzt das nächste Jahr, 2018 feiern wir 125 Jahre Tourismus Rheinfelden. Wir würden gerne was Spezielles machen. Könntest du dir da vorstellen, so eine VR-Installation für uns zu programmieren? Und der Knackpunkt war einfach, es blieben uns nur noch 3 Monate Zeit, um dieses Konzept zu erarbeiten und eben auch so eine Applikation oder so eine Demo zu entwickeln. Aber ich wollte diesen Auftrag unbedingt machen, weil das war genau mein Thema. Und ich dachte mir eigentlich dann schon, ja gut, also jetzt kann man, also das ist jetzt quasi die Chance, den Leuten, die das eben nicht kennen, dieses Thema, gut und erfahrbar, erlebbar näher zu bringen. Also es braucht eine gute, erlebbare Geschichte. Und ich wollte mir aber eben auch die gestalterische Freiheit behalten. Das heißt, ich wollte mich nicht zu fest eingeschränkt sehen in diesem Thema und auch das offen lassen, dass wenn man da programmiert und irgendwie noch eine neue Idee hat, dass man das in dieses Projekt einbringen kann. Das knappe Zeitbudget habe ich schon erwähnt. Und es war natürlich auch eine Herausforderung, diese technische Realisation zu machen. Jetzt komme ich aber zur eigentlichen Geschichte und worum es denn eigentlich geht. Da schwebte mir vor, eben so eine Zeitmaschine zu bauen und eine Zeitmaschine, die eben nicht nur für die Person, die die VR-Brille anzieht, sie in die Vergangenheit katapultiert, sondern eben das ganze Umfeld, also die ganze Stadt und die ganzen Leute, die man kennt von hier und jetzt, die nehmen wir alle gleich mit in diese, auf diese Zeitreise. Das ist eigentlich der Clou an der Geschichte. Auf die Planung gehe ich nicht näher ein, das kennt ihr alle auch von euren eigenen Projekten. Das ist ein Thema für sich, da könnte man lang und breit darüber berichten. Aber ich möchte eigentlich viel mehr auf die Story eingehen. Gut, also die Rahmenbedingungen sind klar. Es geht darum, Rheinfelden anno 1893, also das Gründungsjahr von diesem Tourismusverein, abzubilden. Ich habe mir gesagt, wenn wir da irgendwie Publicity wollen, dann braucht es eben auch Statisten und Persönlichkeiten von heute, die wir in dieses Projekt mit involvieren wollen. Und wir wollen, also ich will diese Altstadt transformieren. Und jetzt geht es eigentlich schon so ein bisschen an die Umsetzung von diesem Projekt. Also ich habe mir dann eine Liste gemacht, habe mir dann überlegt, welche Leute kennt man so, also die vom Gewerbeverein, die von der Politik und so weiter und so fort. Und habe da dann ziemlich schnell eine Liste zusammen gehabt von ungefähr 60 Leuten und habe dann gedacht, ja, das ist schon gut, wenn die Liste groß ist, weil die Leute sind ja vielleicht dann auch ein bisschen skeptisch, die kennen das nicht mit Virtual Reality und der will da irgendwie was Komisches machen am Computer, da sagen mir bestimmt wieder alle ab. Wurde dann aber ganz anders, habe dann ein ganz anderes Resultat bekommen. Die meisten haben eigentlich dann zugesagt. Und naja, also wenn man dann halt A sagt, muss man ja auch B folgen. Und dazu komme ich dann gerne später im Vortrag nochmal darauf zurück. Wir haben dann ein Casting geplant, weil ich wusste, dass ich die Leute ein bisschen Frankenstein-mäßig zusammensetzen werde. Also wir brauchen Statisten, die diese Kleider von früher tragen. Und damit ich jetzt aber nicht alle 60 Personen dann irgendwie nachbauen muss, habe ich mir einfach gesagt, es gibt 8 Stereotypen für Rheinfelden. Mit denen gehe ich in einen 3D-Scanner, mache dann diese 3D-Scans und die 60 individuellen Personen, die scanne ich nur das Gesicht. Und dann kann ich Frankenstein-mäßig kann ich dann Gesicht und Körper dann wieder frei, frei und wild zusammensetzen. Und hier so ein kleines Video, da braucht ihr jetzt wirklich den Ton nicht, bitte, ihr könnt das auch auslassen mit dem Ton. Da sind wir bei mir im Fotostudio, der wurde dann Stadtrat später, den man vorhin im Bild gesehen hat. Also die Leute haben da bei mir, sind sie da angedockt für dieses Casting und wir haben dann aufgeschrieben, passen die Kleider oder muss da noch vielleicht etwas anderes dazu. Das war so ein bisschen die Vorbereitungsphase für den 3D-Scanner. Und hier seht ihr so einen 3D-Scanner. Da wird man von 112 Kameras rundum gleichzeitig fotografiert. Und das ist das Ausgangsmaterial, das ich dann nachher brauche, wenn ich dann ein 3D-Modell von dieser Figur dann herstellen will. Gut, also jetzt habe ich dieses Material und jetzt ist es auch mal interessant, einfach die Relation zu zeigen, wie viel Zeit es dann braucht, um so etwas zu erstellen. Für die Aufnahme selber, da geht man rein, drückt man den Knopf, vielleicht ist das 3 Minuten oder so pro Person. Ja? Jetzt kommt aber die Nachbearbeitung, eben diesen Kopf, den ich noch separat gescannt habe von den Statisten, den ausarbeiten braucht 2 bis 3 Stunden. Dann braucht es für den Körper, also für diese Figuren, die ich da gemacht habe, 4 bis 6 Stunden. Und dann braucht es nochmal für die Animation 2 Stunden. Wenn man das so zusammenrechnet, merkt man, kommt man auf 1 oder 1,5 Arbeitstage. Hochgerechnet mit 60 Statisten, ja, dann wäre das Projekt schon vorbei oder die Frist abgelaufen. Also wurde mir ziemlich schnell klar, das muss ich ein bisschen redimensionieren. Ich kann da nicht alle Statisten nachbearbeiten. Den Punkt der Animation erstellen, das finde ich noch spannend. Da gibt es im Internet tausende von solchen Bewegungsabläufen. Die werden, jetzt ist es auch schon wieder 4-5 Jahre her, seit ich das gemacht habe, die werden auch heute so mit Mockups und so gemacht. Oder die AI kann das auch schon ab Videobild generieren und sagen, okay, das sind dann die Bewegungen. Also da hat man heute schon viel mehr neue Möglichkeiten. Aber damals war das eigentlich schon so ein bisschen Novum, dass man da einfach im Internet diese Abläufe zur Verfügung hat. Da musste man natürlich auch ein bisschen so ein Drehbuch schreiben. Also wenn die Idee war ja dann eben, dass ich das den Personen, die ich dann zusammengesetzt habe, diese Abläufe hineinkopiere und wie dann die miteinander agieren können, wenn sie da in der Straße stehen. Und da habe ich mal so als Prototyp dann von mir selbst mit diesen Animationen aus dem Internet das mal so ein bisschen angeguckt und mir überlegt, ob das so funktioniert. So beweglich bin ich natürlich gar nicht, wie der da rumtanzt. Und das ist eigentlich auch schon ganz unterhaltsam, wenn man da einfach sich selber dann so in diesen verschiedenen Moves beobachten kann. Da springt irgendwie jemand mit dem Seil. Also ihr könnt euch gut vorstellen, da hat man dann viele Möglichkeiten, aber man muss das natürlich dann auch wieder sinnvoll zusammenbringen. Und dann das fast noch größere Thema, das war dann halt eben auch die Altstadt fotogrammetrisch zu erstellen. Dazu habe ich mit meiner Drohne, die hatte ich damals schon, mir gesagt, okay, ich könnte ja dann durch diese Marktgasse, also durch einfach durch diesen Straßenzug, den man kennt in Rheinfelden, da fliegen. Und dann wurde mir aber bald bewusst, ja nein, das kann ich eigentlich nicht machen, wenn die Leute da shoppen gehen. Oder dann kann ich nicht einfach mit meiner Drohne durch die Menschenmenge fliegen. Also bin ich früh am Morgen hingegangen in der Hoffnung, es hat dann möglichst wenig Leute und es hat genügend Licht. Und habe dann diese Aufnahme gemacht. Das Rathaus und die umliegenden Gebäude, die man dann direkt in der Applikation gesehen hat, die haben wir dann nachträglich auch noch verfeinert. Ich spreche immer von wir, also das muss ich vielleicht noch festhalten. Ich habe das mit zwei Kommilitonen gemacht, die ich noch vom Studium her kannte. Der eine ist jetzt auch unterdessen beruflich als 3D-Artist unterwegs und vom anderen weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wohin es ihn verschlagen hat. Aber wir waren da so ein Dreierteam, dass wir das überhaupt so machen konnten. Und jetzt hier vielleicht nochmal einfach so eine Zeile von dieser Flugaufnahme. Ganz menschenleer war es nicht, aber es genügte dann, um dieses fotogrammetrische Modell zu machen. Also wenn da einzelne Personen sich bewegen, dann ist das nicht so schlimm. Dann funktioniert das trotzdem noch. Und hier dann eigentlich in Blender eine virtuelle Kamerafahrt. Also das seht ihr eigentlich schon mit dieser Fototextur, kommt das eigentlich schon sehr nah ans Original. Und dann war mir das aber nicht genug, weil ich gedacht habe, ja, diese Altstadt heute, die sieht ja so aus wie heute und das ist nicht wie in der Vergangenheit. Und wie das der Zufall will, war ich 10 Jahre in einem Kunstverein tätig, wo ich Bilder von einem verstorbenen Künstler reprofotografiert habe. Und dann habe ich eben diesen Link bekommen, dass es da so mit künstlicher Intelligenz möglich ist, ein Foto so zu verwandeln, wie es ein bekannter Maler macht. Also Picasso oder so kann man da quasi das als Angabe dran geben und dann wird das Foto so gemalt, wie es Picasso vermutlich gemalt hätte. Und ich habe dann die AI gefüttert mit diesen Bildern von Jakob Strasser, also den Bezug auch wieder zu Rheinfelden gemacht. Und der hat auch in seiner Zeit viel in Rheinfelden gemalt. Aber er hat noch nicht diesen Straßenzug und sicherlich noch gar keine VR, weil es das ja einfach gar nicht gab. Habe ich dann quasi dieses Instrument gebraucht, um die Textur von diesem 3D-Modell quasi so zu interpretieren, wie es wohl Jakob Strasser gesehen hätte, wenn er das gemalt hätte. Jetzt habe ich aber leider schon ein bisschen vorgegriffen. Also ich gehe jetzt noch mal langsam noch mal darauf zurück. Also hier seht ihr so einen Straßenzug. Und da einfach so sinnbildlich, wenn man das quasi nachmodelliert, nur annähernd geht man so etwa so hinein, wo man dann sagt, okay, man macht dort wieder einfache Flächen, auf die man dann wieder diese Textur projizieren kann. Das ist dann fürs Nachmodellieren. Und ihr könnt da auch links eben schon sehen, das ist so eine Abwicklung. Und ich habe das einfach so zum Veranschaulichen mal so einen SIW-Bogen, oder wo man so Burgen oder Häuser zusammenbauen kann. Das ist eine Abwicklung, oder? Also das könnt ihr euch so vorstellen, dass man quasi dieses 3D-Modell dann eben auch sagt, okay, kannst du mir das so und so und so auffalten? Und so werden dann quasi auch später die Fotografie da wieder drauf projiziert. Und so sah es dann aus, diese Textur, die dann so interpretiert worden ist, wie es vermutlich Jakob Strasser gemalt hätte. Ja, und jetzt komme ich eigentlich schon zum Schluss. Jetzt haben wir diese Figuren gebaut, ich habe die Altstadt gebaut und das Ganze kommt dann in der Unreal Engine, wo dann das alles programmiert wird, so wenn man die Brille aufzieht, dann diesen Effekt hat. Etwas, was ich gelernt habe bei diesen Vauer-Demonstrationen ist, dass man die Leute ein bisschen an die Hand nehmen muss, also man muss ein bisschen die Funktionalität redimensionieren. Also es ist zwar lustig, wenn man da quasi hin und her laufen kann, aber vielfach wussten die Leute gar nicht, was sie jetzt machen müssen. Also haben wir das dann so programmiert, dass wir gesagt haben, wir machen einfach 4 Szenen und wir können am Computer Taste 1, 2, 3 oder 4 drücken und dann fliegt man aufs Dach hoch oder man ist unten in der Straße und hat einfach diese Szenen, die man dann von dort her anschauen kann. Und was wir auch gemacht haben, wir haben dann gesagt, diese Tagesstimmung und so, das gefällt uns eigentlich nicht. Wir wollen da ein bisschen Dramaturgie hineinbringen. Ich wollte noch einen Zeppelin haben, auch wenn es nicht ganz stilecht oder zeitgerecht ist, aber so ungefähr könnte es hinkommen. Und das ist dann die Präsentation. Also so sah es dann aus, wenn man die Brille angezogen hat und da die Statisten, es war dann noch so ein Stadtgespräch dazu und man hat dann, das hätte man jetzt, das würde man wahrscheinlich hören, aber das wissen wir nicht machen. Und da oben der Zeppelin. Und dann kann man da sich so ein bisschen in dieser Altstadt bewegen. Ja. Und dann war dann der 1. Mai und die große Eröffnung, wo man das dann gezeigt hat den Leuten. Besten Dank.
Besten Dank, Klaus, für das sehr interessante Vorgehen, Video, das du da gemacht hast. Gibt es Fragen? Da ist eine Frage, ja, ich bringe das Mikrofon.
Wie waren so die Rückmeldungen der Leute, die diese Ausstellung dann besucht haben? Wurde das positiv aufgenommen? Oder?
Es war unterschiedlich. Es gab viel Presse, es kam auch im SRF Radio, also da kam ein Journalist vorbei, der dann darüber berichtet hat. Es gab aber auch kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, aber so hat das ja nicht ausgesehen in dieser Zeit. Da hat ja der Künstler dann schon ein bisschen sich selber verwirklicht und so. Und ich habe das aber auch immer klar deklariert. Ich habe gesagt, ich mache jetzt keine Installation, die jetzt wahrheitsgetreu oder so ist. Aber vielfach haben die Leute einfach Freude gehabt und waren einfach sehr gewundrig, was da passiert und eben, da hat das eine Brille und aha und so. Also von dem her eigentlich überwiegend ein positives Echo.
Gibt es weitere Fragen?
Aktuell läuft ja der große Metaverse-Hype. Hast du auch mal schon sowas angedacht ins Metaverse stellen wollen oder gestellt?
Eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich seit dem Studium mit einer Software unterwegs. Da hat ein junger tschechischer Entwickler, der hat mit seinem Kollegen zusammen, die haben eigentlich so eine VR-Applikation gebaut, wo man weltweit eigentlich miteinander in ihrem Metaverse quasi kommunizieren kann. Und die Software war damals noch unbrauchbar, sehr, sehr im Alpha-Modus, aber die hat sich jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr gemausert. Und da sind so viele Leute, die dann auch ihre eigenen Welten bauen. Also eigentlich das, was Zuckerberg oder so sich vorstellt oder kommuniziert, was mal wird, da habe ich das Gefühl, das gibt es eigentlich schon. Und ich brauche das schon auch immer wieder mal so, um einfach irgendwie mal Inspiration zu kriegen, was wird da so gebaut. Und es ist ein anderes Erlebnis, wenn man mit seinem eigenen Avatar, das kann auch ein fremder Avatar, also das kann auch etwas, also nicht jetzt nur ein Mensch, sondern kann auch ein Tier sein, anderen Leuten begegnet und dann auch gemeinsam zum Beispiel mit Blueprints oder so Programme schreibt. Die haben das eigentlich schon so integriert in diesem ja, Metaverse.
Wir haben noch eine weitere Publikumsfrage.
Ja, erstmal danke für diesen faszinierenden Vortrag. Mich würde interessieren, dieser 3D-Scanner, wie viel kostet so einer oder respektive würde der heutzutage kosten und gibt es inzwischen auch in kleiner? Mhm.
Den Scanner, den ihr da im Bild gesehen habt, das gab es in Badisch Rheinfelden, also gleich dort, wo ich es gemacht habe, einfach über den Rhein nach Deutschland. Da habe ich dann irgendwie für 800 Euro oder so den für einen Tag lang mieten können. Die Bude ist unterdessen Konkurs gegangen. Oder
war das zu billig.
War zu billig, ja, wahrscheinlich, ja. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich vor 2 Jahren von einem anderen Studienkollegen, der in Basel so einen Scanner betrieben hat, um Figuren dann auszudrucken später, dieses Geschäft auch aufgegeben hat und mich gefragt habe, ob ich das gerne übernehmen würde. Und so bin ich jetzt eigentlich im Besitz von einem eigenen Scanner. Der ist zwar kleiner, der ist aber auch interessanter, weil er einfach aus Raspberry Pis besteht und in dem Sinne eigentlich noch auch ein interessantes Objekt ist, also wie es technisch funktioniert. Also Raspberry Pi mit diesen Kameramodulen drin. Und die Auflösung ist zwar ein bisschen geringer, aber man kriegt eigentlich doch auch sehr spannende, gute Resultate. Und ja, so Kostenpunkt, also damals haben die vielleicht 25.000 Euro oder so bezahlt für so einen Scanner. Ich weiß nicht, was heute der marktübliche... Ja, heute kannst du sowieso keine Raspberries beziehen, also von dem her.
Ja. Gibt es weitere Fragen? Scheint gerade nicht der Fall zu sein, aber ich habe natürlich noch Fragen an dich.
Gerne, ja.
Also, wenn ich da so höre, oder 200 Jahre in die Vergangenheit und mit deinem Video, dann erinnert mich das persönlich natürlich an den Geschichtsunterricht früher an der Schule. Und da ist der Lehrer auch mal gekommen und wollte ein Video zeigen, so noch auf einer VHS-Kassette. Das Video fanden alle nicht gerade so interessant, also sogar der Lehrer, der ist eingeschlafen. Eine Schülerin ist dann an die Anlage gegangen, hat etwas vorwärts gespult, um uns das Leiden etwas zu verkürzen. Jetzt natürlich die Frage an dich, wäre das nicht auch etwas für den Schulbetrieb, also wenn man jetzt die Geschichte etwas aufleben lässt und so, solche Filme, Animationen macht, allenfalls mit VR-Brillen, wären da die Schweizer Geschichte oder allgemein die Weltgeschichte nicht etwas interessanter? Wäre das nicht was für dich?
Gut, das sind eigentlich 2 Fragen. Also zum ersten absolut. Ich glaube auch, ja, das wäre eigentlich das Medium, um Sachen irgendwie auch selber erfahren zu können. Und es deswegen auch anders irgendwie antizipieren zu können, worum es jetzt geht, inhaltlich. Und das Zweite, es gibt ja auch schon solche Versuche, oder eben dieses Neos VR, also diese Plattform, die ich vorhin erwähnt habe, die haben auch schon solche Sachen gemacht, wo sie in die Schulen gegangen sind. Und das, aber eigentlich auch dann wieder, sie haben es auch wieder vereinfacht, sie haben einfach die Funktionalität wieder zurückgenommen, weil sonst ist es einfach eine Überforderung. Ich habe Anläufe unternommen, ich habe es versucht mit einer International School, wo ich so gemerkt habe, die hätten eigentlich Interesse daran, irgendwie die Kinder was anderes zu bieten. Aber es ist irgendwie, ich habe manchmal so das Gefühl, es ist einfach der Zeit ein bisschen voraus. Und deswegen ist es vielleicht aber auch wieder interessant, jetzt diese Bewegung, also wenn jetzt Facebook kommt oder Meta kommt und sagt, wir demokratisieren das Ganze. Die haben es ja schließlich auch geschafft, eine VR-Brille auf den Markt zu bringen, die nicht mehr nur in diesem High-End-Bereich ist, wo man 1.500 oder 2.500 Dollar bezahlt für eine Brille, sondern man bezahlt 400 Dollar für eine Brille. Und das macht es dann natürlich für ein Weihnachtsgeschenk schon viel attraktiver, die mal unter den Tannenbaum zu jubeln. Und deswegen auch so ein bisschen diese Demokratisierung. Ich weiß, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch wieder politisch darüber diskutieren, ist es der richtige Weg. Aber es ist nicht nur alles falsch. und den Leuten das näher zu bringen und diese Demokratisierung voranzutreiben.
Also wenn jetzt irgendwie eine Gruppierung, ich bleibe jetzt beim Geschichtsunterricht und sage, ein Theaterverein, der möchte, ist inspiriert von Manni Matter und möchte den Wilhelm Tell nachspielen und das dann irgendwie noch digitalisieren mit VR und so weiter, nutzt da ihre 3D-Scanner. Wie viel Aufwand steckt dahinter? Oder wie viele Vorkenntnisse braucht man?
Also das ist wie mit allem. Es wird immer einfacher, logischerweise. Oder? Und es kommt natürlich jetzt auch, jetzt kommt natürlich der nächste Hype, wo man sagt, jetzt ist alles Augmented Reality, oder? Und dann kommen die Besserwisser, die dann nochmal sagen, ja, aber nee, wir reden schon von Mixed Reality. Also ja, quasi diese Interaktion, das ist real und das sieht man auch wiederum als reales Bild und da kommt dann irgendwie wieder der Inhalt hinein, der virtuell ist. Also ich glaube schon, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit und Geduld und es wird dann vielleicht auch einfacher oder es gibt dann Bibliotheken, wo man schon solche Gegenstände nehmen kann und mit denen arbeiten kann. Wenn man alles von Grund auf selber programmieren will, so wie ich das auch ein bisschen gemacht habe, weil es mich einfach interessiert hat, das braucht zu viel Zeit. Das ist unwirtschaftlich. Das macht keiner. So, einfach. Um Geld zu verdienen damit, meine ich.
Ja, jetzt noch eine Frage aus dem Publikum.
Also wir haben jetzt gesehen, was du für einen Riesenaufwand betrieben hast, um ein relativ kleines, sagen wir, eine kleine Szenerie aufzubauen. Wie ist das jetzt, dieser Aufwand damals? Wird der irgendwie weiterverwertet? Hast du daraus irgendwie vielleicht für die, die keine VR-Brille haben, ein 2D-Film noch produziert oder wo man irgendwie was sehen, erleben kann, ein bisschen mehr als jetzt in diesem kurzen Video?
Okay,
wie wird das recycelt? Ich finde das unheimlich aufwendig, was da vorhanden ist und fände es schade, wenn so Sachen dann verloren gehen oder nicht anders irgendwie, oder schmeißt du alles auf eine Open-Source-Plattform, wo jeder dann die Texturen und die Hintergründe und die Figuren noch brauchen kann? Nachhaltigkeit von so einem Projekt?
Wirklich eine sehr gute Frage. Ich hätte das sehr gerne irgendwo abgespeichert, wo es dann einfach Open-Source-mäßig verfügbar ist. Damals war aber auch mein Wissensstand einfach nicht so gut. Also das waren doch sehr hoch aufgelöste Modelle, die halt eben in einer Applikation irgendwie gerade noch zu managen war. Aber es war nicht mehr unbedingt zu managen, dass man das irgendwie online hätte stellen können. Einfach von zu viele Polygone, einfach zu große Daten. Das würde ich heute sicherlich anders machen. Aber für mich war es ein Learning. Ich habe dann auch kommerzielle Aufträge gemacht im musealen Kontext, also auch wiederum ein Kunstwerk, das es nicht mehr gibt in Zürich, das abgebaut worden ist, das man dann aber in einem Museum dann betrachten konnte, also wo man dann an diesem Ort, wo der Künstler gelebt hat, dann eigentlich nochmal sein Kunstwerk wieder aufleben lassen konnte. Aber ich finde es eine sehr gute Idee, eben dieses Archiv. Da gab es aber auch schon etliche Ansätze von Leuten, die Museen gebaut haben und dann zwei, drei Jahre sucht man es wieder und dann gibt es die Plattform nicht mehr, oder? Ich glaube, das also kennen wir doch alle ein bisschen. Ist doch so, oder nicht?
Ja. So virtuelle Realitäten und künstliche Intelligenzen, das ist so ein Dauerthema bei dir. Du machst auch bei unserem Vortrag streamen, oder blendest du zwischendurch künstlich erzeugte Bilder ein, die auf Schlagworten basieren. Ich nehme an, du bist weiterhin in diesem Bereich aktiv. Hast du schon das nächste Projekt am Start? Gibt es schon was, auf das wir uns freuen können?
ist noch nicht spruchreif. Ich bin aktuell an einem Projekt interessiert, wo es um ein Blindenheim geht, wo man dann eben auch diese Diskussion, also Blinde, die ja ganz anders wahrnehmen, wie die Input vielleicht liefern können, die uns dann wieder neue Welten generieren und wie man dann so die Schnittstelle zwischen uns Sehenden und den Nichtsehenden vielleicht verbinden könnte. Aber das ist noch nicht, also die Eingabe ist im Januar und da müsste ich noch ein bisschen einen Zahn zulegen.
Das klingt nach einem ganz spannenden Vorhaben. Ich hoffe, wir hören nächstes Jahr darüber einen Vortrag von dir, was du dort Tolles gemacht hast. Ich glaube, für Heute danken wir dir einfach für diesen spannenden Einblick. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was du gemacht hast. Da gibt es, glaube ich, online sogar noch ein Video oder irgendwie ein Bericht, der etwas ausführlicher ist für die, die das noch nachsehen wollen.
Ich bin sicher, den weiß ich aber nicht auswendig.
ich bin mir sicher, der Link, der landet dann noch irgendwo im Chat.
Alles klar.
Wir danken Klaus vielmals für seinen Vortrag und beenden den heutigen Tag vom Winterkongress mit einem kräftigen Applaus.